Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Matthäus 9 und zwar lesen wir ab Vers 27. Darf ich bitten? Und zwar bis Kapitel 10, Vers 4. Zunächst mal.
Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen: Niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten: Er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte.
Vielen Dank. Wir stehen ja immer noch in Teil 3 des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium besteht aus 7 Teilen insgesamt und immer mit einem Refrain markiert Matthäus den Beginn eines neuen Teils. Wir hatten den Refrain am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wir haben schon vor längerer Zeit gesehen, immer dieser Ausdruck, als Jesus diese Worte vollendet hatte, markiert einen neuen Teil. Und hier wird noch hinzugefügt, in diesem Refrain, wie die Menschen die Gewalt des Herrn in seiner Verkündigung feststellen. Und das gibt genau schon das Thema für den dritten Teil, der dann ab Kapitel 8, Vers 1 beginnt und geht bis und mit Kapitel 10, 42. Und dann kommt wieder der Refrain: Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. Auch wieder seine Reden vollendet, das ist der Refrain. Und das ist dann die Einleitung zu dem nächsten, zum vierten Teil. Nun, in diesem dritten Teil geht es ganz besonders eben um die Autorität, die Gewalt des Herrn. Und wir haben schon ganz verschiedene Dinge gesehen, die Matthäus hier zusammenstellt, um zu zeigen, wie der Herr Gewalt hat über den Aussatz. Aussatz in Israel. Es gibt kein Beispiel mehr in der Bibel nach dem Tod von Mose, wo wieder in Israel jemand von Aussatz geheilt worden war. Und wir haben gesehen, der Herr hat diesen Aussätzigen geheilt und das hat eine ganze Untersuchung, israelweite Untersuchung ausgelöst von den Rabbinern, um zu sehen, ist dieser Mann von Nazareth der Messias oder nicht? Und wir haben auch gesehen, wie weitere Dinge, über die der Herr Jesus Gewalt hat. Und gerade das letzte Mal noch, da ging es ja um das 12-jährige Töchterlein des Jairus, das verstorben ist, und diese blutflüssige Frau. Und da haben wir gesehen, die Autorität des Herrn über den Tod. Er hat dieses Mädchen auferweckt. Und auch über das Thema Unreinheit. Denn er hat diese blutflüssige Frau, die nach dem Gesetz rituell unrein war, hat er geheilt. Und jetzt geht es weiter, 9,27, mit diesen Blinden. Und zwar, Matthäus schreibt hier, es sind zwei Blinde. Und das fällt auf im Matthäus-Evangelium, immer wieder sind es zwei. Auch da, wo bei parallelen Berichten in den anderen Evangelien nur einer erwähnt wird. Zum Beispiel, wir hatten zwei besessene Gadarener hier. Mag man sich erinnern, das ist gewesen in Kapitel 8, Vers 28. Da begegneten ihm zwei Besessene. In der Parallelstelle in Lukas und in Markus wird nur einer erwähnt. Denn der Fokus wird auf das Einzelschicksal gerichtet. Matthäus erwähnt zwei. Und auch hier, wo es eben zwei Blinde waren, da erwähnt er zwei Blinde. Und wir werden später sehen, das geht in dieser Weise im Matthäus-Evangelium weiter. Warum betont Matthäus so stark diese Zahl 2? Das ist eine Frage.
Durch Zeugenaussagen 2 und 3 ist eine Sache bestätigt.
Ja, das Gesetz sagt, dass eine Sache dann glaubwürdig ist vor dem Gericht in Israel, wenn es mindestens zwei Zeugen gibt. Können wir aufschlagen, Matthäus, was sage ich, 5. Mose. Vers 15. Kann das jemand am Mikrofon vorlesen? Ein Grundsatz, der hier aufgestellt wird im Gesetz Mose, der sich dann aber wie ein roter Faden durch die Bibel hindurchzieht, bis rüber ins Neue Testament. Auch für die Gemeinde gilt dieses Prinzip. Ja, bitte?
5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden antreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Versündigung, die er begeht, auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin, soll eine Sache bestätigt werden.
Vielen Dank. Also, wenigstens zwei, drei ist noch besser, aber wenigstens zwei Zeugen, das ist das, die Mindestzahl für ein glaubwürdiges Zeugnis vor Gericht. Und Matthäus schreibt ja ganz speziell für Juden. Im Gegensatz zum Beispiel zu Markus, er schreibt ganz speziell für Heiden. Ja, für Heiden und zwar für Römer. Und er hat ja das Markus-Evangelium geschrieben, eben als er in Rom war. Darum hat er speziell für Römer geschrieben und Matthäus ganz speziell für Juden. Und weil für Juden eben das Prinzip von zwei Zeugen, die glaubwürdig sind, so wichtig ist, hat er da, wo es eben zwei waren, auch betont, es waren zwei. Und in welcher Hinsicht ist überhaupt das Wunder der Heilung von Blinden wichtig für Juden? Das ist ein Zeichen für den Messias, aufgrund von welcher Stelle? Ja, Jesaja. Schlagen wir doch auf. Jesaja 35. Kann jemand lesen? Und zwar ab Vers 4. Jesaja 35, Vers 4 bis 6.
Sagt zu denen, die zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe.
Vielen Dank. Also, das ist eine prophetische Stelle auf den Messias hin. Siehe, euer Gott kommt. Und er wird angekündigt als Richter und als Retter. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Also er kommt als Richter, er kommt als Retter. Und die Schrift sagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Nun ist es natürlich so, dass hier in Jesaja 35 das zweite Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit vorgestellt wird. Nicht wie in Jesaja 53. Dort wird das erste Kommen vorgestellt. Der Messias, der kommt, um zu leiden für unsere Sünden. Ja, wir hätten vielleicht noch Verse 1 bis 3 dazu lesen sollen, um das zu sehen. Darf ich dich bitten, Andreas? Jesaja 35, 1.
Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und macht fest die wankenden Knie.
Ja, und da wird klar, es ist das Kommen in Herrlichkeit, dann, wenn nämlich die Wüste aufblühen wird. Das ist ja eine gute Nachricht. Die Zukunft dieser Welt ist grün nach dem Plan Gottes. Und zwar so, dass eben die Wüsten aufblühen werden, und zwar so wie eine Blume, wie eine Narzisse, sagt Vers 1. Und Vers 2 sagt, es wird so blühen und eben wachsen, dass die Herrlichkeit des Libanon mit all ihrer Pracht der Zedern im Altertum, nicht wahr? Der Libanon war bekannt für die Zedern. In der Zwischenzeit wurde die ganze Ökologie von Libanon kaputt gemacht, aber das war zu biblischer Zeit eben die Wahrheit. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, das soll also auch mit der Wüste so werden. Die Pracht des Karmel. Der Karmel ist auch heute grün, grün, grün. Es wimmelt von allen möglichen Bäumen und ganz viele Karmel-Eichen. Die sind etwas kleiner als unsere Eichenart, aber eine neben der anderen, alles grün. Und die Pracht Scharons. Die Scharon-Ebene ist diese besonders fruchtbare Ebene in Israel, südlich von Haifa entlang dem Mittelmeer. So wird die Wüste aufblühen, also nicht nur die Wüste Judäa, sondern auch der Negev, auch die Sinai-Wüste und die Sahara, die Wüste Gobi in Asien. Und weltweit wird das so werden, wenn der Messias kommt. Und wichtig ist dann, Vers 5 sagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Das heißt also, im tausendjährigen Friedensreich wird das Problem der Krankheit und des Leidens wird gelöst sein. Da wird es keine Spitäler mehr brauchen. Dann wird das so sein, dass Heilung normal ist. Und nun wissen wir, dass sich viele heute gründlich irren. Und die sagen, die Zeit der Heilung sei heute. Das ist zu früh. Sie haben sich verirrt im Kalender. Das ist nicht jetzt. erst dann, wenn eben gilt, Vers 4, sagt zu denen, welche zaghaften Herzens sind, siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, Vergeltung. Das ist das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Und Vers 5 sagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Nicht jetzt. Dann. Das wird also so kommen. Aber heute, das ist eine Verirrung. Aber der Herr Jesus kam vor 2000 Jahren und er hat die Augen der Blinden geöffnet. Matthäus 9, 27. Und das nächste ist Vers 32. Ein Stummer wird geheilt und er redet wieder. Das ist ja gerade auch, was wir hier haben. Die Ohren des Tauben werden geöffnet und die Zunge des Stummen wird aufjauchzen. Vers 6. Warum hat der Herr Jesus schon bei seinem ersten Kommen diese Zeichen getan? Hebräer 6 gibt uns die Antwort. Das müssen wir aufschlagen. Hebräer 6. Könnte uns jemand lesen? Verse 4 und 5.
Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen.
Danke. Also, hier werden die Hebräer angesprochen. Und zwar sind das messiasgläubige Juden. Und zwar kann man sagen, aus dieser ersten Generation des Christentums. Der Hebräerbrief wurde geschrieben im Jahr 62, also ganz am Schluss der Apostelgeschichte. Und diese ersten Christen, die haben ganz viele Zeichen und Wunder erlebt. Und hier erklärt der Hebräerbrief, dass da viele erstmals erleuchtet wurden. Das heißt, die haben erkannt, dass das Evangelium ist die Wahrheit. Sie haben die himmlische Gabe schon etwas geschmeckt. Sie haben von der Wirkung des Heiligen Geistes mitbekommen. Er hat an ihr Herzen gewirkt, ihre Augen geöffnet, eben sie erleuchtet. So sind sie teilhaftig an seinem Werk geworden. Und dann heißt es, das gute Wort Gottes haben sie geschmeckt und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Warum sagt er nicht nur, ihr habt die Wunderwerke geschmeckt? Er sagt, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters habt ihr geschmeckt. Das heißt, all diese Wunder, die der Herr selbst in diesen 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes, beschrieben in den Evangelien, getan hat und dann die Apostel in diesen ersten 30 Jahren der Apostelgeschichte von 32 Pfingsten bis 62, Paulus 2 Jahre in Rom. Diese Wunderwerke haben sie geschmeckt und das waren Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Weil in der rabbinischen Sprache, überhaupt in der rabbinischen Literatur, wird immer wieder gesprochen über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und das zukünftige Zeitalter, das ist das Zeitalter, wenn der Messias kommt, um als König auf dieser Erde zu herrschen. Das ist die grüne Zukunft nach Jesaja 35, wo dann eben die Blinden sehen werden, die Stummen sprechen werden, jauchzen werden. Aber das will sagen, dadurch, dass der Herr Jesus schon bei seinem ersten Kommen solche Zeichen getan hatte, das war quasi ein Vorgeschmack auf das, was dann einmal kommen wird im tausendjährigen Reich. Das ist noch nicht das, was jetzt ständig der Fall sein soll. Das waren nur Zeichen, die hinwiesen, dass er der Messias ist und das dann tatsächlich einmal so weltweit ausführen wird, dass Krankheit ein Ende haben wird. Krankheit, Behinderung, alles wird ein Ende haben. Aber es war eben, es waren Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Und das macht klar, warum durch die Kirchengeschichte es nicht normal geblieben ist, dass die Kranken durch ein Wunder geheilt werden und die Toten auferweckt werden. Es sind Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Aber die waren eben ganz wichtig für das jüdische Volk damals, um zu sehen, dieser Mann aus Nazareth ist der Messias. Er richtet zwar jetzt noch kein Königreich auf und die Wüste blüht noch nicht auf, aber er ist der Messias. Und diese Wunderwerke, die in den Evangelien beschrieben werden, die waren gewissermaßen ein Pfand. Gottes Pfand. Um zu zeigen, er ist der Messias, es ist nur eine Frage der Zeit. Das wird kommen, was Jesaja in Kapitel 35 angekündigt hat, aber es ist noch nicht jetzt der normale Zustand. Aber das war eben wichtig für Matthäus, Juden zu bezeugen, auch dieses Wunder. Zwei Blinde waren daran beteiligt und der Herr hat gezeigt, dass er der Messias ist. Und diese zwei haben ihn als solchen erkannt. Denn wie sprechen sie ihn an?
Sohn Davids.
Sohn Davids. Erbarme dich unser Sohn Davids. Nicht wahr? In Vers 27. Und dieser Titel Sohn Davids, Ben David, das ist ein Titel für den Messias. Weil der Messias nach Jeremia 23,5 zum Beispiel ein biologischer Nachkomme sein sollte von König David. Und indem sie ihn Sohn Davids nennen, betonen sie, wir sind überzeugt, du bist der Messias. Und darum kannst du es, nach Jesaja 35. Und er hat es getan. Ja, er prüft noch einmal ihre Überzeugung und sagt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und für sie ist es klar, ja, Herr. Und dann rührt er ihre Augen an und sie werden sehend. Und dann ist es erstaunlich, der Herr sagt, sie sollen das nicht überall jetzt erzählen. Warum diese Einschränkung? Gibt es eine Antwort? Warum diese Einschränkung? Ja, aber sie haben sie ja dann trotzdem eben verbreitet, nicht wahr? Und er konnte immer noch durch die Dörfer gehen. Das geht nicht ganz auf. Aber es hat einen anderen Grund. Und zwar müssen wir daran denken, in welcher Gegend hat der Herr Jesus diese Wunder hier getan? Nicht wahr? Wir haben ja bereits in Kapitel 9, Vers 1 gesehen, wo der Herr Jesus ist. Er stieg in ein Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und das ist Kapernaum. Und wo hat der Herr die meisten Zeichen und Wunder getan in seinem Dienst? In Galiläa, aber noch genauer. Kapernaum. Wo? Bethsaida und Chorazin. In diesen drei Ortschaften, die sind ziemlich nahe beieinander. Ja, Kapernaum am Nordende des Sees Genezareth, dann Chorazin ein bisschen die Berge hoch, aber nicht weit davon entfernt. Und Bethsaida war auch am Nordende des Sees Genezareth, aber gegen Osten. Das gibt so ein Dreieck. Man könnte das nennen das Evangeliumsdreieck. Da hat der Herr die meisten Wunder getan. Und wenn wir schon ein bisschen vorgreifen, Kapitel 11, liest uns jemand vor, Verse 20 bis 24.
Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf diesen heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir.
Ja, genau über diese drei Städte spricht der Herr ein Wehe aus. Er hatte so viele Wunderwerke dort getan und sie haben mit Unglauben reagiert. Und darum kommt der Moment, wo der Herr sagt, stopp. Und er wollte nicht mehr, dass ihnen noch mehr bezeugt wird. Also es kommt der Moment, wo Gott eben auch eine Türe schließt. Und darum sagt er ihnen, erzählt davon nicht mehr weiter. Aber später, Matthäus schreibt es auf im Matthäus-Evangelium. Und dieses Matthäus-Evangelium sollte weltweit verbreitet werden, nicht wahr? Überall verkündigt werden. Aber an diesen Ortschaften, wo er war, in diesem Evangeliumsdreieck, dort nicht. Denen galt ein besonderes Wehe. Ja, gehen wir weiter. In Vers 32, da haben wir jetzt eben dieses Beispiel von einem Stummen, der wieder zum Reden gebracht wird, aber ein spezieller Stummen. Er war besessen. Und der Herr heilt diesen Besessenen, also treibt den Dämon aus, aber die Reaktion ist ja ganz enorm. Dabei hat doch der Herr schon so viele Besessene geheilt. Warum reagieren die so? Nämlich wie?
Niemals wurde so etwas gesehen in Israel.
Ja. Das ist ja wie beim Aussätzigen. Die Bibel bezeugt kein einziges weiteres Beispiel mehr nach Mose, dass in Israel Aussätzige geheilt wurden. Im Ausland schon. Naaman der Syrer, zur Zeit von Elisa. Aber nicht in Israel. Und hier sagen sie auch, haben wir noch nie gesehen. Was ist denn das Besondere daran? Nicht wahr? Auch die Pharisäer betrieben Exorzismus. Das ist das gescheite Wort für Dämonenaustreibung. Und sie haben auch eine ganze Theorie aufgestellt, die im Talmud aufgeschrieben ist, wie man Dämonen austreiben muss. Und sie haben unter anderem gelehrt, man müsse den Namen des Dämonen erfragen. Und dann diesen Namen nennen und dem Dämon gebieten, er müsse ausfahren. Aber eben, sie haben das versucht. Ich meine, wir haben ein Beispiel beschrieben in der Apostelgeschichte, wie das so etwa aussehen konnte. Schlagen wir mal kurz auf. In Apostelgeschichte 19. Das ist ein Beispiel, das Lukas erzählt, in Ephesus geschehen. Könnte uns jemand vorlesen? Apostelgeschichte 19 ab Vers 13.
Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen.
Ja, nicht gerade sehr erfolgreich. Aber sie haben was versucht, ja. Und das waren eben Söhne eines jüdischen, nicht Hohepriesters, sollte man hier übersetzen, sondern eines führenden Priesters, Skepha. 7 Söhne, die das gemacht haben. Das waren also Leute aus priesterlichem Geschlecht. Es ist so, es gab in Israel immer nur einen hohen Priester. Und wenn im Neuen Testament, je nach Übersetzung, immer wieder steht, die hohen Priester, dann müsste man das übersetzen, die führenden Priester. Das sind also die Priester, dann gerade unter dem hohen Priester. Übrigens zum Beispiel Josef von Arimathea, der wird ja ein Ratsmann genannt. Und dieser Titel Ratsmann bezeichnet das Gremium von etwa 14 Priestern, gerade unterhalb des hohen Priesters. Also Josef von Arimathea war einer der höchsten Priester, aber nicht hoher Priester in Israel. Und eben dieses Käfer ist nicht ein hoher Priester gewesen, denn wir haben ja Listen über die hohen Priester, wer wann im Amt war. Und dieses Käfer war einfach ein führender Priester. Ja, und die Pharisäer selber haben eben versucht, so auszutreiben. Das sehen wir noch in Matthäus 12. Ich greife jetzt ein bisschen voraus. Aber dann haben wir, wenn wir soweit sind, dann den Link wieder, um die Verbindung zu machen zu Kapitel 9. Jetzt machen wir sie vorwärts nach Kapitel 12. Nämlich dort finden wir ein weiteres Beispiel, wo der Herr Jesus einen Besessenen, Stummen, heilt. 12, 22. Liest du gerade vor?
Ja.
Bis 24 zunächst.
Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen.
Jawohl, wenn du schon wartest, erkläre ich was dazu. Also, das gleiche Phänomen. Und die Volksmenge ist so erstaunt und stellt die Frage, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Also, sie stellen die Frage, ja, aber das kann ja nicht sein. Das müsste ja in dem Fall der Messias sein. Was steckt da dahinter? Und in Kapitel 9, so etwas ist noch nie in Israel geschehen. Aber die führenden Pharisäer, die führenden Kenner der Schrift, die sagen, nein, das macht er durch die Macht des Teufels, durch Beelzebub. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr behauptet, ich würde das tun, diese Dämonenaustreibung durch den Teufel, durch wen machen es denn eure Söhne? Das ist Vers 27. Lies dazu.
Ja. Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
Danke. Also, bei den Söhnen der Pharisäer, das sind solche, die also zu den Pharisäern gehören. Nicht wahr? Im Alten Testament haben wir den Ausdruck, die Söhne der Propheten. Das sind die, die zur Gruppe der Propheten gehören. Und die Söhne der Pharisäer, das sind die, die zu den Pharisäern gehören. Das war eine typische semitische Ausdrucksweise. Also der Herr sagt, ja, also ihr sagt bei mir, das sei durch den Teufel geschehen. Aber bei den Pharisäern, die versuchen, Dämonen auszutreiben, da würdet ihr sowas nicht sagen. Und darum werden sie euch quasi zum Anklagepunkt werden, einmal vor dem letzten Gericht. Die werden aufstehen und sagen, ja, bei uns haben sie gedacht, das kommt von Gott, was wir da tun. Aber dort, wo es nun so eindeutig war, niemand kann diese Austreibung bewerkstelligen von einem Besessenen, der stumm ist, da haben sie gesagt, es sei vom Teufel. Und diese Doppelmoral wird ihnen zur Schlinge werden beim letzten Gericht. Aber eben dieser Hinweis macht klar, aha, da wurde auch von den Pharisäern wurde Exorzismus betrieben. Aber natürlich nicht mit diesem Resultat, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Und jetzt eben, wie gesagt, die Die Pharisäer haben gelehrt, und das findet man im Talmud beschrieben, man müsse den Namen des Dämonen in Erfahrung bringen und erst dann könne man austreiben. Ja, aber jetzt Frage, wenn der Dämon nicht spricht und keinen Namen sagt, was macht man dann? Da kann man nichts machen. Ja, und da, wo man nichts machen kann, ja, da kann natürlich nur noch der Messias helfen. Und jetzt geschieht genau das. Ein Kapitel 9, ein Besessener, der stumm war. Also der ist ja nicht heilbar. Und er wird geheilt. Der Dämon fährt aus. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat in einem einzigen Fall hat er gefragt, was ist dein Name? In Lukas 8 sagt dann der Dämon bei dem besessenen Gadarener Legion, weil es viele waren. Eine Legion sind ungefähr 6000 Soldaten. Legion heißt sie. Aber sonst sehen wir das nie, dass der Herr Jesus den Namen gefragt hat. Und er musste es ja auch nicht tun, und darum konnte er auch diesen stummen Besessenen heilen. Aber die Reaktion ist enorm. Noch nie wurde so etwas in Israel gesehen. Und in Kapitel 12 reagiert die Volksmenge völlig natürlich. Dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und dann kommen diese Führer und sagen, nein, nein, das ist nicht der Messias. Das ist durch den Teufel geschehen. Und dort in Kapitel 12, werden wir dann später sehen, kommt der totale Wendepunkt im Matthäusevangelium. Von dort an wendet sich der Jesus von Israel ab, als Nation. Und darum beginnt er dann ab Kapitel 13 in Gleichnissen zu sprechen. Und die Jünger sagen, warum sprichst du in Gleichnissen? Damit die, die nicht gewollt haben, nicht mehr verstehen. Das heißt, er beginnt so zu sprechen, dass die Ungläubigen nicht mehr verstehen. Warum? Weil sie bis dahin sein Zeugnis verworfen haben. Und was wir in Kapitel 12 haben, das kommt also einer nationalen Verwerfung des Messias gleich. Und darum wendet sich der Herr Jesus ab von Israel, beginnt in Gleichnissen zu sprechen. Und in den Gleichnissen vom Himmelreich, in Matthäus 13, beginnt er davon zu sprechen, dass jetzt das Evangelium schließlich zu den Heidenvölkern gehen soll. Das erste Gleichnis ist das vom Sämann, der den Samen des Wortes Gottes ausstreut auf den Acker. Und im gleichen Kapitel der Matthäus 13 sagt der Herr Jesus, der Acker bedeutet die Welt. Das heißt, das Evangelium wird jetzt gehen zu allen Nationen, weil Israel den Messias, das heißt die Hauptmasse, den Messias abgelehnt hat. Aber in Kapitel 9, dort geht es um die Ablehnung, besonders in dem Evangelium-Dreieck. Ja? Und darum sagt der Herr, jetzt sollen Sie nichts davon erzählen, von diesem Wunder. Darum ist in Matthäus 9 alles noch beschränkter, aber in Matthäus 12, da wird die Sache national, aber es geht genau um das gleiche Zeichen. Und wir können sagen, dass um ein messianisches, ausgesprochen messianisches Zeichen. Eben der Aussatz war schon ein solches, und jetzt sehen wir die Heilung eines stummen Besessenen. Und dann gibt es noch ein so ganz, ganz ausgesprochenes Zeichen in Evangelien, nämlich
der Blindgeborene.
Der Blindgeborene. Und dort, wenn wir ganz kurz aufschlagen, Johannes 9, das wird ja nur dort beschrieben, aber so ausführlich, so detailliert, weil das eben auch ein ganz, ganz besonderes Zeichen war unter all diesen Wunderwerken des zukünftigen Zeitalters. Und da versuchen ja die Pharisäer, das irgendwie wegzuerklären. Vielleicht ist es ein anderer, der ähnlich aussieht, aber es wird geklärt. Nein, es ist wirklich dieser, der blind geboren war und jetzt sieht er. Und schließlich wird da Folgendes gesagt in Vers 32, Johannes 9, 32.
Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus.
Ja, merkt man, das ist ja hier noch dramatischer. Hier wird nicht gesagt, so etwas ist noch nie gesehen worden in Israel. Oder nicht mehr seit Mose in Israel, sondern hier wird gesagt, von Ewigkeit her. Das hat es noch nie gegeben. Ein Blindgeborener, der geheilt wird und wieder sieht. Aber auch da, die Pharisäer lehnen dieses messianische Zeichen ab und werfen ihn hinaus. Und damit wurde er auch aus der Synagoge ausgeschlossen. Ja, wir sollten jetzt die versprochenen 20 Minuten Pause machen. Aber eben nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht mehr gemacht. Wir fahren weiter. Also, es ist klar geworden, das war ein ganz besonders messianisches Zeichen, diese Heilung von dem besessenen Stummen. Und die Reaktion der Pharisäer ist die genau gleiche, wie wir dann noch haben werden in Kapitel 12. Die Pharisäer aber sagten, Vers 34, durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also sie schreiben dieses Werk dem Satan zu. Übrigens findet man das auch im Talmud. Im Talmud wird ja Jesus Christus auch erwähnt und dort findet man die Behauptung, er hätte Magie getrieben. Und das ist quasi Wunder, werden der Macht der Finsternis zugeschrieben. Aber das Interessante ist, dass der Talmud nicht bestreitet, dass Wunderwerke geschehen sind in Israel. Aber es wird einer finsteren Quelle zugewiesen, was genau eben übereinstimmt mit dem, was eben da schon gemacht wurde. Aber eben wichtig ist zu sehen, das war hier eine fundamentale Ablehnung im Zusammenhang mit dem Gebiet von Kapernaum. Aber in Kapitel 12, da wird das dann so offiziell, dass es eigentlich geht hier um eine Ablehnung, die Konsequenzen hat für das ganze Land Israel. Und darum, nach Kapitel 12 von Matthäus, da kommt die Wende und der Herr wendet sich den Heidenvölkern zu. Aber das ist jetzt eben noch nicht so weit. Und darum sagt Vers 35, dass der Herr Jesus ganz allgemein durch die Städte und Dörfer zog. Also nicht nur Chorazin, Kapernaum, wo man übrigens die Synagoge ausgegraben hat, aus der Zeit Jesu, und in Bethsaida, sondern ganz umfassend durch alle Städte und Dörfer und lehrte ganz allgemein in den Synagogen. Und dann in Vers 36 wird gesagt, dass der Herr Jesus die Volksmenge betrachtet und innerlich bewegt wird. Wenn er sieht, sie sind erschöpft, hingestreckt, und zwar hingestreckt und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Messias ist ja gekommen als der gute Hirte. Aber wir sehen, die Führer, die sie hatten, und die hatten die Funktion von Hirten, die haben vollkommen versagt. Ja, und das wird ja gerade gezeigt, indem die Pharisäer sagen, durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also die waren unbrauchbar als Hirten Israels. Und darum sieht der Herr eine Schafherde in Israel ohne Hirten. Können wir dazu aufschlagen, Jesaja 40, wo der Messias beschrieben wird als Hirte. Liest uns jemand vor? Jesaja 40, ab Vers 10.
Siehe, der Herr, der Ewige, kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn aus. Und siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten.
Danke. Also, eine wunderbare Beschreibung. Die Kleinen nimmt er in seinen Arm und drückt sie an seine Brust, das heißt es, in seinen Busen tragen. Und dann sind die Säugenden, die selber wieder verantwortlich sind für Kleinere, die wird er sanft leiten. Die können nicht so schnell gehen wie die anderen Schafe. Und darum, als Hirte muss man immer Rücksicht nehmen auf die Langsamsten. Wo sehen wir das im Leben von Jakob schon? Können wir das aufschlagen? Jakob, hatte ja diese für ihn schreckliche Zeit vor sich, wo er Esau, seinem Bruder, nach Jahren wieder begegnen sollte. Und da hat er eine Ausrede und sagt, dass er eben nicht so schnell vorwärts gehen könne. Und zwar wegen seiner Herde. Ja, 1. Mose, vielen Dank. 33, liest uns gerade vor.
Vers 13, oder?
Jawohl.
1. Mose 33, Vers 13. Und er sprach zu ihm, also Jakob zu Esau: Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich säugende Schafe und Kühe bei mir habe. Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin, und ich will ziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Gang des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Gang der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme.
Ja, also die Ausdrucksweise ist doch wunderbar, dass er sagt, er muss da mit der Herde gehen nach dem Gang des Viehs, das vor mir ist. Und eben vorhin hat er erwähnt, die säugenden Schafe. Und schließlich sagt er auch, eben nach dem Gang der Kinder. Diese Rücksicht auf die Schwächsten, die nicht so schnell vorwärts kommen. Das ist eben Hirten, das sind Hirtengefühle. Und genau das wird hier vorgestellt, wie der gute Hirte sein würde. Und dann können wir noch dazu lesen aus Ezekiel 34. Da werden diese bösen und schlechten und falschen Hirten von Israel vorgestellt. Aber im Kontrast dazu dann wird gesagt, dass aber einmal der Messias kommen wird. Ezekiel 34, Vers 23.
Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meine Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen. Und in der Wüste werden sie sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können.
Ja, danke, das reicht. Also, hier wird der Messias genannt, Knecht Davids. Das ist ein Titel für den Messias im Alten Testament. Was heißt David auf Deutsch? Geliebter. Und der Jesus wird im Neuen Testament genannt, der Geliebte. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 7, wir sind angenehm gemacht geworden in dem Geliebten. Also der Name der Geliebte, hebräisch David, ist ein Name des Herrn Jesus. Und wenn in Hesekiel 36 gesprochen wird über den Knecht David, dann ist damit nicht gemeint König David von damals, sondern der Sohn Davids, aber der eben der große David ist, der Geliebte. So gibt es noch mehrere Stellen im Alten Testament, wo der Messias David, mein Knecht David genannt wird, auch Hosea 3, Vers 5 zum Beispiel. Und auch Ezekiel 37. Und schon im Judentum war das klar, das ist der Messias. Zum Beispiel in dem Kommentar Metzudat David, den findet man in jeder Rabbinerbibel, zu Hosea 3, Vers 5 wird gesagt, Knecht David, das ist der Messias. Also völlig klar, das ist nicht etwa König David, der dann mal im tausendjährigen Reich die Aufgabe hätte, den Messias zu vertreten, wie zuweilen gelehrt wird. Vollkommen falsch. Es ist der Messias selbst. Er ist dieser Hirte und dieser Knecht Davids, David. Und von ihm wird nun gesagt, eben, er sieht die Volksmenge innerlich bewegt. Das sind die Gefühle des wahren Hirten, des guten Hirten nach Psalm 23. Und wir haben in Jesaja 40 gelesen davon, er wird die Schafe in seinen Busen nehmen. Nur als Anregung für persönliches Bibelstudium. Man könnte einmal allen Details des Hirten nachgehen und sich nicht nur fragen, was sagt die Bibel über die Brust des guten Hirten, sondern was sagt sie über seine Schultern? Zum Beispiel? Ja, das verlorene Schaf nimmt er auf seine Schulter, ja? Lukas 15. Und dann weiter könnte man sich fragen, was sagt die Bibel über sein Herz? Über das Herz des Hirten? Das haben wir gerade hier. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist das Herz des Hirten. Aber wir könnten weiterfahren mit die Stimme des Hirten. In Johannes 10 sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist ja das Besondere, dass Schafe sich wirklich fixieren auf die Stimme ihres Hirten. Der folgen sie. Aber wenn irgendein anderer kommt mit einer anderen Stimme, das bringt sie durcheinander. Sie sind Tiere, die sich überhaupt nicht orientieren können. Also es gibt ja Menschen, die brauchen kein GPS. Die finden sich einfach überall zurecht. Ja, irgendwie haben die ein GPS im Kopf. Aber Schafe haben garantiert keinen. Völlig orientierungslos. Aber eben auf die Stimme des Hirten, da können sie sich so fixieren und der gehen sie nach und das ist ihre Sicherheit. Darum ist die Stimme des Hirten auch so wichtig. Und dann natürlich seine Augen und seine Ohren, seine Hände. Und wir haben bereits gelesen von seinem Gang, der sich eben anpasst, den Säugenden, den Langsamen, den Schwachen. Ja, so gibt es ein wunderbares Bibelstudium über den Hirten. Also gehen wir weiter mit dem Herzen des guten Hirten. Innerlich bewegt. Dieser Ausdruck kommt im Neuen Testament 11-mal vor. Also nicht nur hier, sondern wir werden ihn wiederfinden in späteren Kapitel 14. Liest jemand 14, 14? Das ist, bevor er die 5000 speist mit den Broten. Ja?
Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen.
Ja, und dann kommt die Sache mit den 5 Broten und 2 Fischen. Und weiter in 15, 32.
Als Jesus aber seine Jünger herzugerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage weilen sie bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten.
18, 27. Und da geht es um ein Gleichnis.
Der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, ließ ihn frei und er ließ ihm das Darlehen.
Ja, in einem Gleichnis kommt ein Herr vor, von dem gesagt wird, er ist innerlich bewegt. Und das gibt bereits dann uns einen Schlüssel, wenn wir dieses Gleichnis später genau anschauen werden, um zu wissen, wer ist dieser Herr? Ja, das ist der, den wir schon längst kennen. Das ist der, der innerlich bewegt ist über die Menschen. Und dann noch 20, Vers 34.
Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie wieder sehend und folgten ihm nach.
Jawohl, das ist die Heilung von zwei Blinden, aber natürlich nicht die von Kapitel 9. Ein anderes Ereignis, und zwar bei Jericho, Vers 29. Und interessant, Matthäus sagt, es waren zwei. In den parallelen Evangelien wird nur einer erwähnt. Es wird auf das Einzelschicksal der Fokus gelegt. Aber Matthäus als Jude betont, es waren zwei, weil es zwei waren. Und die Zahl zwei ebenso wichtig ist für Juden. Und so könnten wir also weiterfahren. Das waren jetzt alle Stellen im Matthäus-Evangelium. Dann kommt es weiter dreimal vor in Markus und dann auch noch in Lukas. Und dort möchte ich nur noch hinweisen auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10. Von dem barmherzigen Samariter heißt es
10, Vers 33.
Jawohl, Lukas 10, Vers 33.
Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn.
Danke. Also, das hilft uns jetzt für die Auslegung des Gleichnisses. Auf wen weist dieser Samariter hin? Ja, auf den, den wir kennen aus den Evangelien, der innerlich bewegt ist, wenn er die Menschen sieht. Der Samariter.
Auf den großen Hirten der Schafe.
Auf den großen Hirten der Schafe, genau. Nicht wahr? In Hebräer 13 wird der Herr Jesus genannt, der große Hirte der Schafe. In Johannes 10 nennt er sich der gute Hirte. Und wenn wir schon bei den Titeln sind des Hirten, es gibt noch einen Titel. Jawohl, 1. Petrus 5.
Hirten und Aufseher eurer Seelen.
Ja, 1. Petrus 2 am Schluss. Hirte und Aufseher eurer Seelen. Und in 1. Petrus 5 der Oberhirte. Der Erzhirte, wenn der Oberhirte erscheint. Genau. Und hier nebenbei gesagt, in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Da sehen wir den großen Hirten der Schafe. Warum? Weil in Hebräer 13 gesagt wird, dass der große Hirte der Schafe von Gott, dem Vater, aus den Toten auferweckt worden ist. Und in Psalm 23, da haben wir den großen Hirten der Schafe. Psalm 23 kommt nämlich nach Psalm 22. Ja, das ist immer so. Und dort finden wir den Herrn Jesus am Kreuz. Das ist der Kreuzespsalm, der beginnt mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Johannes 10. Also Psalm 22, das ist der gute Hirte. Psalm 23, das ist der große Hirte der Schafe, der nach seiner Auferstehung die Schafe führt. Und Psalm 24 ist ein Hinweis auf die Zukunft, auf das tausendjährige Friedensreich, wo es heißt, dass dann der König der Herrlichkeit einziehen wird und die Herrschaft übernehmen wird in Jerusalem. Und das passt eben zu der Erscheinung des Oberhirten nach 1. Petrus 5. Petrus sagt, wenn dann einmal der Oberhirte erscheinen wird, dann wird er den treuen Ältesten ihre Krone, den Lohn ihrer Krone austeilen. Und so haben wir also diese Trilogie, Psalm 22, 23, 24. Der gute Hirte, der große Hirte und der Erzhirte oder Oberhirte. Und eben, jetzt nochmal zurück zu Lukas 10, der gute Samariter. Das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und warum Samariter? Ja, In Johannes 8, 48, da wurde der Herr Jesus von den Feinden, die ihn ablehnten, genannt: Du bist ein Samariter und hast einen Dämon. Das war ein Schimpfwort. Samariter. Und genau dieses Schimpfwort übernimmt er hier. Aber man muss eben wissen, ein Samariter, das hebräische Wort Samariter, was bedeutet das?
Beobachter.
Ja, der Beobachter, das kommt, also, kommt von der Wurzel Shamar, beobachten, einhalten. Dieses Wort kommt sehr oft in 5. Mose vor. Immer wenn es heißt, ihr sollt meine Gebote beobachten oder meine Gebote einhalten, das ist Shamar. Und darum ist dann eben der Samariter, das kommt von Samar, Shamar, das ist der, der das Gesetz beobachtet. Der Jesus ist der Einzige sagen konnte, dass er die ganze Tora eingehalten hat. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, in seiner ganzen Fülle darzustellen, weil er der Einzige ist, der die Tora wirklich ausgelebt und getan hat. Er ist der wahre Samariter, ganz genau. Und interessant ist ja, ein Gesetzesgelehrter hatte ihn gefragt, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann sagte Herr Jesus, ein Mann ging von Jerusalem runter Richtung Jericho und dann wurde er halbtot geschlagen. Niemand konnte ihm helfen, kein Levit, ein Levit nicht, ein Priester nicht, aber dann kam der Samariter und der hat geholfen. Und der Herr sagt, wer ist nun der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Dann sagt er, ja eben, der Nächste, das war dieser, der die Barmherzigkeit ausgeübt hatte. Und wie war die Frage? Wer ist mein Nächster? Ja, klar, aha, wenn also der Samariter der Nächste ist, das ist der Herr Jesus. Und der die Frage gestellt hat, wer ist mein Nächster? Der Gesetzgelehrte. Das war der Halbtote. So, auf so feine Art macht der Herr ihm klar, du bist halbtot. Er fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ja, tun. Was kann ein Halbtoter tun? Der konnte ja nicht mal mehr aufstehen. Konnte gar nichts. Das bist du. Und dein Nächster, das ist dieser verachtete, angebliche Samariter, der auf der Reise war. Und eben von ihm heißt es in 10,33, wurde er innerlich bewegt. Und gerade durch diese Rückschlüsse, eben all diese Stellen, zum Beispiel nur im Matthäusevangelium, wird klar, das ist der Herr Jesus. Also wir sehen, beim Bibellesen geht es sehr oft darum, Links herzustellen. Ja, alles ist verlinkt. Aber die Links muss man kennenlernen. Und das ist das Wunderbare, wenn man die Bibel ein Jahr liest, 10 Jahre liest, 40 Jahre liest und so weiter, da gibt es immer mehr Links. Und dadurch werden auch immer mehr Dinge klar. Ja, weil immer mehr Links gemacht werden. Und das erlebt man, man sagt irgendetwas über eine Bibelstelle und dann sagt einer, ja, ob das wirklich so ist. Ja, aber warum sagt er das, ob das wirklich ist? Weil er diese Links nicht hat. Und wenn man die erstellt, dann werden Dinge eben klar, wo einer sagen würde, das ist überhaupt nicht klar. Aber eben, darum machen wir Bibelklasse auf diese Weise. Ständig müssen wir blättern. Und es gibt Leute, die sagen, also eigentlich mag ich das nicht, dieses ewige Blättern. Aber es geht nur so. So versteht man die Schrift. Durch ewig blättern und die Querverbindungen herstellen.
Gibt es auch ein deutsches Wort für Links?
Ja, das weißt du sicher als Spezialist für Links.
Klammern oder Verbindungen?
Klammer, Verbindung, Verknüpfung.
Nur für die jetzt...
Nein, das ist gut, ich danke dir. Ja, und dann sagt aber der Herr Jesus in Vers 37... Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Der Jesus sieht, es braucht jetzt noch andere Hirten. Er ist der Oberhirte, aber es braucht Unterhirten. Und er sagt, es gibt so wenige. Aber eigentlich ist das Volk Israel eine riesige Ernte, aber es braucht Arbeiter. Und er macht den Jüngern Mut, betet, dass der Herr der Ernte Arbeiter ausschickt. Und das kann man dann so machen, nicht wahr? Damals beten, dass der Herr Arbeiter ausschickt. Aber dann kommt Kapitel 10 und da merken die Jünger, dass sie diese Arbeiter sind, die ausgeschickt werden müssen. Nicht wahr? Es gibt manche, die haben schon gebetet, Herr, schick doch noch viele Missionare in die weite Welt hinaus. Und wenn dann plötzlich der Ruf kommt, also dann geh nach. Oh, mir gefällt es so gut in Deutschland. Ja, aber es ist natürlich ein Risiko, wenn man betet und der Herr sagt, wir sollen so beten. Der Herr der Ernte soll Arbeiter aussenden. Und dann kann es aber natürlich sein, dass der Herr dann uns persönlich aussendet. Und darum darf ich bitten, nochmals die Verse 1 bis 4 zu lesen von Kapitel 10.
Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, der Kanaanäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte.
Danke. Also, der Herr erwählt hier aus der Menge der Jünger, die er hatte, die ihm nachfolgten, 12 speziell aus. Und die setzte ein als Apostel. Darum werden die hier in Vers 2 genannt, die Namen der 12 Apostel. Was heißt das Wort Apostel?
Gesandte.
Gesandter, griechisch Apostolos. Also Apostel ist gar kein deutsches Wort. Das ist einfach ein griechisches Wort, bei dem man die männliche Endung abgestrichen hat. Also anstatt dass man sagt Apostolos, Apostel. Apostel. Ja? Und das kommt von dem Verb Apostello. Das heißt aussenden. Also Apostel ist einfach das Wort für einen Ausgesandten. Ja, und das war ja genau das Thema in Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Aber dort aussenden ist ein anderes Wort. Das ist das Wort Ekballo. Er macht schon Fußball. Ja, da steckt das Wort, unser Wort Ball drin. Ekballo. Das heißt hinaussenden, aber mit dem Unterton von hinauswerfen. Ja? Also, das haben wir oft nötig, weil wir zu wenig bereit sind, dass der Herr uns hinauswerfen muss. Wie war das damals in Apostelgeschichte 2? Die Gemeinde war in Jerusalem und sie haben Zeugnis gegeben in Jerusalem. Ein ganzes Jahr haben sie Zeugnis gegeben in Jerusalem. Und dann kam eine Verfolgung nach der Steinigung von Stephanus. Die ganze Gemeinde wurde verfolgt, aber dann gingen sie endlich raus. Dann gingen sie raus und haben evangelisiert. Gleich darauf, überall, wo sie durchkamen, haben sie das Wort verkündigt. Aber dort wurde wirklich realisiert, aussenden in die Ernte. Ja?
Denkt, dass nur gewisse Wunder dem Messias zustehen. Und hier steht, jede Krankheit, wenn sie Jünger zum Beispiel Aussatz würden heilen, hätten dann die Leute nicht können denken, dass jetzt einer von ihnen jetzt der Messias könnte sein.
Also, ich wiederhole für den Livestream. Die Frage ist diese. Der Herr gab den Jüngern hier Gewalt über unreine Geister und auch über jede Krankheit. Wenn sie nun auch stumme Besessene geheilt hätten oder Aussätzige, hätte man dann nicht denken können, sie sind der Messias. Nun, wo findest du ein Beispiel im Neuen Testament, wo die Jünger Aussätzige geheilt haben?
Gibt es nicht, nein.
Gibt es nicht und auch kein stummer Besessener. Aber natürlich, weil es hier steht, jede Krankheit, könnte man denken, dass das auch dabei war. Und wenn es dabei gewesen wäre, wäre das auch kein Problem gewesen. Weil die Apostel waren ja Apostel Jesu Christi. Also Abgesandte von dem, der über ihnen steht. Und darum war klar, sie sind nicht der Messias, aber sie haben die Gewalt bekommen von dem Messias. Und gerade in diesem Abschnitt, habe ich ja gesagt, Teil 3 von Matthäus, geht es ja um die Autorität des Herrn Jesus. Und jetzt gibt er seine Autorität anderen weiter. Aber nicht allen Jüngern, sondern diesen 12. Das heißt, diese Apostel bekommen von dem Herrn eine ganz spezielle, man kann sagen, messianische Autorität. Aber nicht so, dass die Leute dann hätten denken können, einer dieser 12 ist der Messias, sondern das sind solche, die wirklich den Messias vertreten. Und das ist auch der Punkt, warum die Apostel dann über die Evangelien hinaus in der Apostelgeschichte, in diesen ersten 30 Jahren, die dort beschrieben werden, gewaltige Zeichen und Wunder vollbringen mussten. Das war, um zu bestätigen, dass diese 12 nicht irgendwelche Irrlehrer sind, die nun plötzlich ganz neue Lehren bringen, die man früher im Judentum noch nie gehört hatte. Und das haben sie. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 3, dass Gott nun seit Pfingsten, seit er den Heiligen Geist gesandt hat, hat er seine Geheimnisse geoffenbart. Und Geheimnisse sind Wahrheiten, die man im Alten Testament nicht findet, weil sie von Ewigkeit her beschlossen waren, aber verborgen waren in Gott, sagt Epheser 3. Er hat es keinem Engel mitgeteilt, keinem Propheten im Alten Testament, niemandem. Und erst seitdem der Messias gekommen ist und dann der Heilige Geist ausgeschüttet wurde, begannen diese Apostel, diese neuen Offenbarungen zu verkündigen. Und das war natürlich etwas Kritisches. Ja, alles, was neu ist, das darf man nicht einfach so akzeptieren. Da ist die Frage, ob das nicht Irrtum ist. Nicht wahr, wie Spurgeon schon mal gesagt hat. Alles Neue in der Theologie ist falsch. Ist Irrtum. Ja, und darum war das natürlich etwas sehr, sehr Kritisches. Und diese Zeichen und Wunder, die haben ausgewiesen, dass diese Apostel wirklich von dem Messias, der diese messianischen Zeichen sogar vollbracht hat, eingesetzt worden waren. Aber das waren eben nur diese 12. Und liest jemand noch dazu? Vers 5.
Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Danke, bis dahin. Ja, und jetzt ist die Antwort übrigens sogar noch gegeben, Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Also damit ist klar, das sollten sie auch tun. Eben, das, was ein typisch messianisches Zeichen ist, sie auch, aber um zu zeigen, dass sie von dem Messias gesandt sind. Ja, und eben nur die 12. Der Herr hat noch viel, viel mehr Jünger. In Lukas 10 sendet er die 70 aus, zu 2 und 2. Das sind also 70 nebst diesen 12, das gibt schon 82. Aber diese 70 waren auch ausgewählt aus der Menge von Jüngern. Es gab ganz, ganz viele Nachfolger. Nicht wahr? Wir haben in Matthäus 4 gelesen, wie der Herr begann, in Galiläa am Ufer zu berufen, folgt mir nach. Und dann Petrus und Johannes und Jakobus, die ersten Jünger werden dort in die Nachfolge gerufen, aber das ging weiter und immer mehr. Und es gab auch solche, die sind dann plötzlich weggegangen. Ich glaube, wenn wir denken an Johannes 6, der Herr hatte gepredigt in der Synagoge von Kapernaum und hatte sich so ausgedrückt, wer sein Blut trinkt und sein Fleisch isst, hat ewiges Leben. Und diese Ausdrucksweise hat sie so brüskiert. Liest jemand Johannes 6? 60, ja. Also Vers 59 sagt, dass er das in der Synagoge in Kapernaum so gelehrt hatte. Und dann Vers 60, bitte.
Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
Danke. Ja, man sieht, der Herr hat sich ausgedrückt und das war missverständlich. Da haben sich manche geärgert. Wie kann man sagen, Blut trinken? Das geht ja im Judentum überhaupt nicht. Ja, überhaupt soll das nicht gehen, denn in 1. Mose 9 hat Gott auch für alle anderen Völker befohlen, man darf Blut nicht als Genussmittel nehmen, essen. Und also wenn man schlachtet, darf man das Blut, das abgeflossen ist, nicht zurückholen als Nahrungsmittel. Das ist für alle Völker so eingesetzt. Und jetzt sagt er, mein Blut essen. Sie stolpern über seine Ausdrucksweise. Ja, Missverständnisse gibt es. Und was muss man da machen? Da muss man nachfragen. Wie ist das gemeint? Aber der Herr selber gibt hier Klarheit und er sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, das muss man nicht wörtlich verstehen. Das hat eine geistliche, übertragene Bedeutung. Das geht nicht wirklich das Blut essen. Das ist ganz wichtig für alle, die glauben an ein Messopfer. Und eine angebliche, wirkliche Umwandlung. Nein, der Herr sagt, meine Worte sind Geist. Es ist geistlich zu verstehen. Der hat das schon geklärt. Und wir sehen aber, das nützt viel, nicht viel. Viele gehen von dem Moment an weg. Gehen nicht mehr mit ihm. Und das war sehr schmerzhaft für den Herrn, das so zu sehen. Aber eben, ich will damit sagen, es gab ganz viele Jünger. Man kann sagen Namensgläubige, nur äußerlich solche, die echt bekehrt waren. Und beides in großer Menge. Aber aus all dieser Menge hat er 12 ausgewählt. Und warum genau 12?
12 Stämme.
Von Israel. Ja. Muss ich sagen, es gibt ja viel mehr Stämme auf der Welt. Aber 12 Stämme Israels. Und sie hatten einen ganz besonderen messianischen Auftrag als Apostel für die 12 Stämme Israels. Und darum sagt der Herr in Vers 5, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also er sagt ausdrücklich, ihr sollt nicht zur Heidenwelt gehen als Missionare, sondern nur für Israel. Und jetzt sieht man, wie wichtig es ist, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen und zu verstehen. Ja, was ist denn? Ist es falsch, wenn man jetzt als Missionar irgendwo in die Welt hinausgeht? Nach der Bibel, meine ich. Er sagt ja, nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Ja, aber das war für diese Zeit. Und dann kam eben in Kapitel 12 diese offizielle Verwerfung. Und der Herr deutet dann an, jetzt geht das Evangelium zu den Heiden, zur ganzen Welt. Der Acker ist die Welt. Und am Schluss des Evangeliums, der Auferstandene sagt den Jüngern, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Ah, da schickt er sie, jetzt zu den Heidenvölkern. Aber in dieser Zeit war das so und nachher anders. Und so muss man die ganze Bibel lesen, denn diese Unterschiede von Zeitabschnitten gibt es ständig. Und da kommen Leute und sagen, ja, die Bibel ist voll Widersprüche, da steht so und da steht so. Kein Widerspruch. Das ist für diese Zeit, das ist die Zeit des Gesetzes, das ist für die Zeit der Gnade, das ist für das tausendjährige Reich. Das ist für diesen Abschnitt, als der Herr auf Erden war, hat er die 12 zu Israel gesandt. Die hatten einen speziellen Auftrag für Israel, aber nicht für die anderen Völker. Das kam erst mit der Auferstehung, kommt der Missionsbefehl für alle Völker. Und das ist also wichtig, der Herr gibt diesen 12 ganz einen besonderen Auftrag in Bezug auf Israel. Und später wird der Apostel Paulus erwählt als Apostel
der Nation.
Der Heiden. Genau. Darum diese für Israel und er für die Heiden. Und sie waren sich völlig klar über ihren Auftrag. Können wir noch dazu lesen aus Galater 2. Galater 2, Vers 6.
Von denen aber, die ihn ansehen, standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an, denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie Petrus das der Beschneidung, denn der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe.
Ja, da haben wir es. Also Petrus hatte das Apostelamt der Beschneidung, das heißt für die Juden. Und Paulus eben das Apostelamt in Bezug auf die Nationen. Und Kephas, ein anderer Name für Petrus, und Johannes, die haben Paulus und Barnabas die rechte Hand gegeben. Aber das war nicht einfach so, guten Tag, ja? Die hätten gesagt, chaire auf Griechisch, freue dich. Aber das war die Rechte der Gemeinschaft, das heißt, sie drückten aus. Wir stehen voll hinter diesem Dienst, den Gott dir gegeben hat in Bezug auf die Heidenvölker. Und wir haben einen Dienst bekommen, ganz speziell für Israel. Und diese Autorität der Apostel ist dann grundlegend geworden für die Gemeinde ab Pfingsten. Und dazu können wir noch lesen aus Epheser 2, 22, wo die Gläubigen ab Pfingsten verglichen werden mit einem Tempel. Jeder ist ein Stein daran und dieser Tempel, der wächst, aber da wird uns erklärt, worauf dieser Tempel gebaut ist, auf welche Grundlage. Liest jemand Epheser 2, Vers 20?
Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist.
Ja, das reicht. Also, die Basis für die Gemeinde ist diese Grundlage der Apostel und Propheten. Und die Gemeinde besteht seit Pfingsten aus Juden und Nichtjuden. Und darum sind diese Apostel für die Juden und der Apostel Paulus für die Heiden, bilden die Grundlage. Ja, wir müssen zum Schluss kommen, es ist 3:45.
Darf ich gerade noch einen Gedanken ergänzen zu dem Apostel und den Wundern, die sie getan haben, den Wunderzeichen? Ich finde es schön, dass Petrus und auch Paulus in Apostelgeschichte 14 jeweils einen Gelähmten heilen. Und in beiden Fällen sagen sie, das ist im Namen Jesu und zur Ehre Jesu und nicht zu ihrer eigenen Ehre geschehen. Das ist so betont, gerade bei Petrus. Und das zeichnet eben die Apostel, die wahren Apostel aus, dass sie nicht für sich, zu ihrer Ehre diese Werke tun. Und das ist auch ein Prüfstein für Leute heute, die behaupten, sie würden Wunderwerke tun. Zu wessen Ehre tun sie das?
Genau. Vielen Dank.